Wie ist es, ein Lebensretter zu sein?
Ja, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen stolz, dass ich das gemacht habe. Und ansonsten geht es ganz normal weiter im Leben für mich. Ich bin André, 46 Jahre alt und komme aus Waldrum in Oberpfalz.
In der Oberpfalz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gelegen. Mein Name ist Sebastian Böhm. Ich sitze hier in unserem Podcast-Studio und gegenüber von mir sitzt der André, eben aus dem Verbreitungsgebiet von Oberpfalz Medien. Und das ganz Besondere, was mich wirklich sehr freut, ist, per Telefon ist noch jemand zugeschaltet. Wer ist denn da?
Ja, mein Name ist Eva und ich bin die glückliche Stammzellempfängerin, die dank André weiterleben darf.
Das heißt, wir haben hier quasi im Gespräch den Lebensretter und die gerettete Dame aus Nordrhein-Westfalen.
Genau.
Also erstmal, es freut mich, dass es geklappt hat, dieses Gespräch. Ist für mich ganz was Besonderes. Ich hatte sowas noch nie, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, gebe ich offen und ehrlich zu, weil es einfach so eine tolle Geschichte ist. Und ich finde es auch wunderschön, wie Sie beide irgendwie miteinander umgehen. Das ist ja fast schon freundschaftlich. Also ich kann mir schon mal kurz erzählen, André, die Eva hat dich jetzt gerade schon mal darauf hingewiesen, dass du bitte Hochdeutsch sprechen sollst.
Ich versuche es, ja.
Okay, weil ein bisschen Sächsisch ist da mit dabei.
Genau, ursprünglich komme ich aus der Nähe von Chemnitz.
Und also ihr habt auch schon miteinander geschrieben gerade vorhin per WhatsApp. Also der Kontakt ist da.
Jawohl, Kontakt ist da.
Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Lebensretter, weil alles hat ja irgendwie damit begonnen, dass du dich dazu entschieden hast, ich werde meine Stammzellen spenden.
Zumal ging es am Anfang um die Registrierung, damals in Fohnstrauß. Da hat auch jemand Hilfe gebraucht und wir sind damals, ich und meine Frau, nach Fohnstrauß gefahren und haben uns registrieren lassen. Und da war eigentlich, ich will nicht sagen Hoffnung, aber vielleicht passt irgendwas, dass man helfen kann. Das ist damals spontan entschieden worden, weil der Aufruf auch groß war, ne? Weil damals die Frau, die da erkrankt war, unbedingt Hilfe gebraucht hat. Und dann ist halt im Kreis Neustadt, sind halt viele auch hingefahren nach Fohnstrauß. Haben sich da registrieren lassen. Und dass es dann bei mir so klappt, war natürlich nicht vorauszusehen. Weil da ist ja die Trefferquote, Eva weiß das, wie viel das ist, sehr gering. Ja.
Wie kann ich mir so eine Registrierung vorstellen? Was wird da alles gemacht?
Also eigentlich, bei mir haben sie, glaube ich, damals ein bisschen Blut abgenommen. Jetzt wird das mit den Stäbchen gemacht. Und ja, das war's eigentlich schon.
Gab es dann irgendwie Post oder Rückmeldung? Wie lief es dann weiter quasi?
Na, da kam dann Post, dass ich in das, na, wie will man sagen, registriert worden bin und alles andere hat sich dann ergeben.
Und irgendwann kam dann aber Post oder ein Anruf von der DKMS.
Es gab dann einen Anruf von der DKMS, da war ich damals im Harz oben, Osterurlaub. Und ja, dann haben sie am Telefon gesagt, ich komme in Frage als Spender und ob ich das gerne machen möchte. Und habe ich gesagt, ja. Ja, und dann ist ein Termin ausgemacht worden. In Dresden zur Vorsorgeuntersuchung nochmal und 2 Wochen später war ich zum Spenden.
Wir werden in dieser Podcast-Folge etwas tiefer in die medizinischen Themen einsteigen und es werden auch Abkürzungen fallen. Entweder sie sind schon gefallen oder sie werden noch vorkommen in dieser Podcast-Folge. Deswegen möchte ich euch etwas aufklären, informieren, einfach, dass ihr auf dem bestmöglichen Stand seid. Alle Infos, die ich euch in diesem Infoteilen vorlese, stammen von der DKMS. DKMS steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Oder ich sollte vielleicht besser sagen, sie stand. Denn im Zuge der Internationalisierung wurde im Jahr 2016 festgelegt, dass die DKMS eben nur noch DKMS heißt. Ist auch global einfach leichter. Und übrigens, ich glaube, wir haben es in dieser Folge noch gar nicht angesprochen. Eva ist Diplompädagogin, kommt aus Niederkrüchten, eben in Nordrhein-Westfalen, hat eine Familie, lebt ein ganz normales Leben, ist Mutter von Zwillingstöchtern und ist 44 Jahre alt. Das heißt, sie ist fast im selben Alter wie der 46-jährige André aus Waldthurn. Und ich kann euch versprechen, das wird nicht die letzte Gemeinsamkeit bleiben, die die beiden haben. Eva, du warst ja eine Frau und bist eine Frau, die mitten im Leben steht, Zwillingsmama, und plötzlich braucht da was herein. Eine Diagnose, und ich glaube sogar zwei Diagnosen.
Ja, es fing damit an, dass 2017 nach einer ganz banalen Zahn-OP ging es mir nicht gut, hatte ich eine Sepsis. Dann wurde 2017 im Februar MDS diagnostiziert, was erstmal nur weiter beobachtet wurde. Und dann hat man aber gemerkt, dass mein Körper plötzlich kein Blut mehr bilden konnte. Dann war ich auf Transfusionen angewiesen. Zunächst erstmal nur einmal im Monat. Und es wurde dann aber so schlimm, dass ich am Schluss alle zwei Tage Blutkonserven brauchte. Dann hat man versucht, das mit Chemotabletten ja besser zu bekommen, sag ich mal. Aber die Chemotabletten haben eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Es wurde nicht besser, es wurde schlimmer. 2019 kam dann die akute myeloische Leukämie dazu, die aggressivste Form des Blutkrebses. Und dann musste sofort gehandelt werden. Dann hieß es also, sie haben noch eine Lebenserwartung von maximal 6 Monaten. Wir müssen jetzt mit Hochdruck einen Spender suchen. Wenn wir die nicht finden, wurde weltweit gesucht, aber es wird ja leider nicht immer ein Spender gefunden, dann werden sie die nächsten 6 Monate nicht mehr überleben. Das war kurz vor dem 4. Geburtstag meiner Zwillinge. Das war schon hart.
1% ist die Chance,
ja,
dass da jemand ist, der passt.
Ja.
Und wenn ich jetzt anschaue, also wenn ich jetzt André anschaue, gegenüber, hat auch Tränen in den Augen. Also das ist schon ein Erlebnis, ein Ereignis, was beide Leben ja auch sehr verändert hat. Zu den medizinischen Themen. Naja, um was geht's hier eigentlich? Hier geht's um Blutkrebs. Blutkrebs ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren. Diese entarteten bösartigen Zellen verdrängen die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten und die Blutplättchen, die Thrombozyten. Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff, weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen und Blutplättchen stoppen Blutungen. Werden diese gesunden Blutzellen von funktionsuntüchtigen, kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen. Und weil es schon gefallen ist, MDS, das ist ja auch eine Krankheit, an der Eva gelitten hat, MDS ist eine chronische Erkrankung des blutbildenden Systems. Um was es in dieser Folge natürlich auch ständig geht, sind Stammzellen. Dazu schreibt die DKMS: Die Stammzellen, die für eine Transplantation benötigt werden, befinden sich im Knochenmark aller Knochen, in hoher Konzentration vor allem im Beckenkamm und in geringer Konzentration auch im peripheren Blut. Stammzellen sind Mutterzellen aller Blutzellen und für die Blutbildung zuständig. Wie war denn das damals, als dann die Nachricht kam? Es gibt jemanden. Wir haben jemanden gefunden.
Das hat ja, also die Diagnose AML war dann auch Februar, war also genau 2 Jahre später nach der ersten Diagnose. Dann wurde gesucht und ich meine, es waren ungefähr einen Monat später, als es dann 2 Monate später gewesen sein, dass dann ein Spender gefunden wurde. Dann muss natürlich alles noch gecheckt werden, ob er tatsächlich passt. Das heißt ja erstmal, es ist ein Spender gefunden. Der muss zur Untersuchung. Der Spender muss dann erstmal zum einen natürlich gesund sein und die HLA-Merkmale müssen möglichst zu 100% übereinstimmen. dann darf der Spender aber auch aktuell keine Infektion haben, weil sonst kann er auch nicht spenden. Das muss alles abgeklärt sein. Also selbst wenn es heißt, es ist ein Spender gefunden, ist immer noch die Ungewissheit, funktioniert das jetzt tatsächlich und geht der Spender auch tatsächlich zu seinen Untersuchungen? Und das war so eine Phase, wo ich, das war alles wie so ein Film, der an mir vorbeizog. Das hat man gar nicht so wirklich, also ich habe das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Ich habe ja immer noch gedacht, das betrifft dich alles nicht. Das ist einfach nur eine Geschichte, die um dich herum erzählt wird.
War das dann auch so ein Schutzmechanismus, den du da eingegangen bist, dass du ja das irgendwie verdrängt hast und alles ist irgendwie nur noch passiert?
Ja, das war ein absoluter Schutzmechanismus. Ich musste ja, während dieser Spender gesucht wurde, hat man mir ja empfohlen, alles zu Hause zu regeln. Ich musste mein Testament schreiben, ich musste meine Patientenverfügung schreiben, ich musste meine Beerdigung vorbereiten, weil niemand wusste, wird ein Spender gefunden und wenn ein Spender gefunden wird, überlebt sie das. Es musste alles vorher geregelt sein. Was hinterlasse ich meinen 4-jährigen Zwillingen? Steht ja auch die Frage im Raum.
Und kam dann ein Anruf? Oder wie meldet sich die DKMS bei jemandem?
Die meldet sich gar nicht bei mir. Das läuft ja alles über den behandelnden Arzt. Das heißt, ich habe ja meine Kontrolltermine, die mehrfach in der Woche sind. Ich war ja auf alle 2 Tage auf Blut angewiesen. Das heißt, ich habe ja meinen Arzt alle 2 Tage gesehen, auch an den Wochenenden. Und er hat mir dann gesagt, so, er ist jetzt ausgesucht. Dann der nächste Schritt war, er geht jetzt zum Arzt. Das war dann auch passiert. Und dann wurde sofort eigentlich auch terminiert, wann die Transplantation stattfinden wird. An welchem Tag er spenden wird, wann ich ins Krankenhaus komme, wann die Chemo anfängt und wann dann Tag X ist, wenn die Transplantation durchgeführt wird.
Dann kam ja eigentlich die beste Nachricht, die man ja da hören kann in diesem Moment. Hast du die dann auch verdrängt noch? Also irgendwie hat es jetzt gerade so ein bisschen geklungen, als wärst du da auch noch nicht so richtig dann angekommen bei dieser neuen Entwicklung.
Das war auch da noch, also es hieß, an dem Tag findet die Transplantation statt, an dem Tag gehst du ins Krankenhaus, an dem Tag startet die Chemo und es war alles wie ein schlechter Film. Ich habe das erst wirklich realisiert, was passiert ist und dass ich jetzt neues Leben bekomme. In dem Moment, wo die beiden Ärzte am 16. Mai in mein Zimmer kamen und den Beutel mit anderen Stammzellen dabei hatten. Da habe ich das erste Mal wirklich realisiert, was da jetzt passiert, dass man mir jetzt ein neues Leben schenkt.
Wie kann ich mir diesen Moment vorstellen? Diesen Moment des Realisierens.
Sprachlos, gell?
Ich habe gezittert, ich habe geweint. Man sitzt einfach fassungslos davor, man sieht diesen Beutel. Wir haben dann noch, er lief ja über mehrere Stunden rein, wir haben dann hinterher noch die Schläuche, die an meinem Hals befestigt waren, hochgehalten, damit wirklich bis zum allerletzten Tropfen, dass man nichts mehr sehen konnte, auch tatsächlich rein lief. So hoch haben wir den Beutel gehalten.
Das, was sich jeder erhofft hat in dieser Geschichte, ist dann geschehen. Und wie geht es dann weiter? Dann ist es ja, glaube ich, ja immer noch nicht sicher, ob das auch wirklich alles gut ausgeht.
Ist dann nicht sicher. Dann muss man warten, ob das Transplantat auch tatsächlich anwächst. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die ersten 10 Tage optimalerweise steht man komplett auf Null. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Zellen. Man ist vom Prinzip her, ohne Infusion ist man tot, weil man hat ja keine eigenen Zellen mehr. Und wenn man Glück hat, kommen die ersten Spenderzellen nach den ersten 10 Tagen. Das heißt, dann hat er nicht wie normalerweise ein gesunder Mensch, ich sag mal, 6500 Leukozyten hat man vielleicht 100. Die Geräte können unter 100 noch nichts messen. Also die ersten 100 waren dann nach 10 Tagen da. Die ersten 100 Leukos. Und das ist dann auch so ein, ja, das war auch so ein Gefühl, dass man es wieder mal ein Stück weit realisiert hat. Der Arzt kam dann rein und hat dann gesagt, freudige Nachricht, die ersten 100 Leukos sind da. das ist dann auch so ein Moment, wo man dann wirklich sitzt und in Tränen ausbricht. Wenn man einfach weiß, okay, das Transplantat ist angewachsen, zumindest ein kleines bisschen, aber es ist dennoch immer noch nicht sicher, ob es auch bleibt. Das dauert ja noch viel, viel länger.
Ab wann hast du dir Hoffnung erlaubt? Weil, wir haben es ja schon gehört, dir wurde ja über einen langen Zeitraum auf jeden Fall Hoffnung genommen. Das ist ja auch professionelles Verhalten der Menschen, die da mit einem agieren, die müssen ja einen darauf vorbereiten. Wie gesagt, die Chance lag bei 1%. Ab wann hast du dir dann das erste Mal wieder erlaubt, ja, vielleicht geht's gut aus, vielleicht klappt's ja doch, weil es gab ja trotzdem ja noch sehr viele Unwägbarkeiten.
Nach 1,5 Jahren, würde ich sagen, weil es mir 1,5 Jahre danach sehr, sehr schlecht ging.
Ist es normal, dass einem dann über so einen langen Zeitraum noch schlecht geht?
Das ist unterschiedlich. Das kann man so nicht sagen. Es gibt auch Fälle, denen geht das relativ schnell danach sehr gut. Was aber nicht heißt, dass das zu einem glücklichen Ende führt, wenn ich das mal so sagen darf.
Wenn du sagst, dir ging es schlecht, ist das dann körperliche Schmerzen oder mental?
Nein, körperlich. Mhm. Mir ging es 1,5 Jahre sehr, sehr schlecht. Ich habe sehr, sehr viel abgenommen. Ich konnte nichts mehr essen, weil natürlich auch die Medikamente, die man bekommt, die Immunsuppressiva, die man bekommt, sehr stark auf den Magen gehen, sehr stark auch auf die gesamte Konstitution geht. Ich habe also insgesamt 14 Kilo abgenommen. Ich konnte nichts mehr essen. Ich habe mich nur noch übergeben und ich habe wahnsinnige Knochenschmerzen gehabt. Das, muss ich sagen, hat auch nicht jeder. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Erkrankung, die man vorher hat. Ich hatte ja einen bunten Cocktail aus mehreren Erkrankungen. Es war ja nicht nur die MDS und die akute Leukämie. Das mag vielleicht auch daran liegen. Ich hatte also wirklich 1,5 Jahre lang sehr, sehr starke Knochenschmerzen, die also nur mit Morphium in den Griff zu kriegen waren. Und das ist dann so ein Punkt, wo man wirklich dann sitzt und sagt, wann wird das endlich besser? Und man muss
wurde es besser?
Ja, es wurde besser, aber es hat 1,5 Jahre gedauert. Und man muss dazu sagen, dass das Immunsystem sich eine ganz lange Zeit braucht, bis es sich einigermaßen stabilisiert. Und stabilisiert heißt nicht, man hat hinterher ein normales Immunsystem wieder wie ein normal gesunder Mensch, sondern ich habe auch jetzt immer noch ein relativ schwaches Immunsystem, aber zumindest ein funktionierendes.
Heißt also, so Zeiten der Pandemie und wenn jetzt Grippe-Hochsaison ist und so weiter, ist für dich immer noch
sehr gefährlich. Ja, sehr gefährlich.
Wird es für immer auch so bleiben? Oder?
Das ist ein Punkt, was die Ärzte nicht wirklich abschätzen können. Der eine sagt, das kann noch mehr werden. Der andere sagt, wenn es bisher nicht besser geworden ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser. Aber ich denke, das ist natürlich auch eine individuelle Sache. Das kann man auch ganz schwer sagen. Was ich festgestellt habe, ist einfach, dass es sehr, sehr langsam stückchenweise besser geworden ist. Also meine Blutwerte liegen immer noch unter dem Normalbereich nach der ganz langen Zeit. Sie sind zwar kontinuierlich ein bisschen mehr geworden, aber sie liegen immer noch unter dem Normalbereich. Es gibt andere Fälle, da ist es anders. Die haben auch andere Grunderkrankungen. Da wird es schneller besser, schneller normale Werte erreicht. Was aber nicht heißt, dass diese Personen überleben. Ich habe sehr, sehr viele kennengelernt in der Zeit, während ich da im Krankenhaus war, auch in der Zeit vorher schon, mit denen man sich anfreundet, die dann unter Umständen auch transplantiert wurden, die auch teilweise am gleichen Tag transplantiert wurden wie ich, denen es ganz schnell viel, viel besser ging als ich, die aber leider heute nicht mehr da sind. Also man kann nicht sagen, okay, mir geht's ganz schnell ganz gut, und ich bin jetzt gesund, das ist eben nicht der Fall. Das kann ganz, ganz schnell auch wirklich dann wieder anders sein, dass ein Rückfall kommt.
Wie geht's dir aktuell körperlich?
Im Moment ist es noch nicht so gut, weil ich habe letzte Woche eine schwere Infektion gehabt, die so schlimm war, dass ich wirklich gedacht habe, ich schaffe das jetzt hier nicht. Und ich eigentlich hätte in die Notaufnahme gemusst, ich aber natürlich mich geweigert habe, weil meine zwei kleinen Kinder hier standen und geweint haben.
Das heißt also, tatsächlich das, was man da so sagt, das ist so eine Virussaison vielleicht, ist ein sehr großes Risiko. Jetzt hört man mal, was man damit dann auch meint. Also das ist nicht so dahergesagt, sondern da geht es dann auch
es wird dramatisch.
Gleich um Intensivstationen.
Ja. Und es ist natürlich so, meine Kinder gehen gerade in die zweite Klasse und bringen wirklich alles, aber auch alles an Infektionen mit nach Hause, was für mich dann sehr, sehr gefährlich werden kann.
Wie kann man da ein Gefühl der Sicherheit aufbauen? Öfter einfach mal zum Arzt gehen, immer wieder mal durchchecken?
Das ist bei mir sowieso der Fall. Ich habe halt nicht nur das Problem, dass ich sehr infektanfällig bin durch das niedrige Immunsystem, sondern ich habe durch die Transplantation auch extreme Probleme mit Abstoßung, mit GVHD, Graft versus Host Disease. Das entsteht, wenn die Spenderzellen meine noch verbliebenen Zellen, die sich ja im Gewebe, in den Organen noch befinden, angreifen und als fremd erkennen. Die sagen natürlich, andere Zellen sagen jetzt, oh, da in der Leber, da sind Zellen, die gehören mir nicht, die greife ich jetzt mal an. Der Vorteil ist, wenn die so angriffslustig sind, würden sie auch Tumorzellen schneller erkennen, die eventuell zurückkommen. Aber es macht mir halt ungemein Probleme. Ich habe Abstoßungen in der Leber, ich habe Abstoßungen in allen Schleimhäuten, ich habe Abstoßungen in den Gelenken, was einfach auch viel mit Schmerzen verbunden ist. Dass ich also teilweise morgens aufstehe und habe wahnsinnige Schmerzen in den Händen oder in den Füßen. In meinem Mund fühlt es sich den ganzen Tag so an, als hätte jemand mir kochenden Kaffee da reingeschüttet oder kochendes Wasser reingeschüttet. Also wie wenn man sich verbrennen würde. Das sind alles Sachen, wo man danach mit leben muss, wenn man Abstoßung hat.
Du hast gerade Andres Zellen angesprochen. Wir wechseln wieder auf den zweiten Weg quasi, Andres Weg bei dieser Geschichte. Wann hast du Informationen bekommen, ob das wirklich alles so geklappt hat mit deinen Zellen, ob du wirklich jemanden das Leben gerettet hast?
Ja, indem die Eva mir einen Brief geschrieben hat, 3 Monate später. Und dann auch drin stand, die DKMS hat mir bloß mitgeteilt, für wem es ist. Ne? Und das andere war alles anonym und sie war die Erste, die einen Brief geschrieben hat.
Hast du vorher nicht von der DKMS mal Informationen bekommen, dass ich die Spende, ja, also dass die Spende angekommen ist und dass es mir gut geht? Hast du tatsächlich die erste Information von mir dann bekommen?
Ich glaube schon, ja.
Ja?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass mich die DKMS nochmal angerufen hat nach der Spende und hat gesagt, dass es dir gut geht.
Okay.
Und, oder dass du die Spende verkraftet hast in dem Sinne.
Okay. Also ich habe ja direkt an dem nächsten Tag, nachdem ich die ersten 100 Leukos hatte, also an Tag 10, habe ich sofort den ersten Brief geschrieben. Also geschrieben hatte ich ihn schon vorher, aber dann nochmal finalisiert und ihn dann sofort in der Klinik abgegeben, dass er an die DKMS geschickt werden konnte und dann von da aus zu André.
Ich kann mir vorstellen, dass dieser Brief sehr emotional geschrieben war, sehr privat, also Sie, ihr müsst jetzt nicht daraus zitieren. Aber was hat dieser Brief mit dir gemacht, André?
Also ich bin eigentlich jedes Mal, wenn ich zum Briefkasten gegangen bin in der Zeit, in den 2 Jahren, wo man anonym ist, und es war ein Brief von der DKMS drin, eigentlich immer mit zitternden Händen hin. Weil man, ich will mich sagen, nicht eine Bindung zu der Person aufgebaut hat. Aber wir standen ja schon in Kontakt mit dem Brief. Und da standen auch einige Sachen drin, wie es ihr geht und so weiter. Und dann hofft man eigentlich immer, wenn man den Brief aufmacht, dass nichts Schlechtes drin steht. Und ich bin jedes Mal ungelogen mit zitternden Händen zum Briefkasten. Und wenn ich den Brief aufgemacht habe, dann sieht man auch, wie emotional der Brief geschrieben war immer. Und dann fühlt man schon ein bisschen mit. Man kann sich ein bisschen reinversetzen. Die ganze Dankbarkeit, die sie geschrieben hat und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es ist emotional.
2 Jahre bleibt man anonym.
Genau.
Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man will, Kontakt aufzunehmen.
Es ist dann hier in Deutschland so, wenn jetzt die Spende an einen Deutschen, sag ich mal, geht, hier in Deutschland, dann besteht die Möglichkeit, dass man Kontakt zueinander mit, sprich Telefonnummer und so weiter. Geht es im Ausland, dann ist da noch das gesperrt. Geht es nach Frankreich oder nach England, dann hat man Probleme, da überhaupt Post hinzuschicken oder der Empfängerin kann zurückschreiben. Das ist noch verboten. Das ist nur in Deutschland so.
Ihr habt euch getroffen, dann in Berlin, für eine DKMS-Kampagne. Irre, oder? So ein Erlebnis. Also ich habe da Videoschnipsel gesehen davon. Hm. Es ist sehr emotional, schon beim Zuschauen.
Ja.
Wie war dieser Tag für euch?
Also für mich war auch, es ging schon mit Abholen vom Hotel los, dann sitzt man drinnen, man hat kalte Hände, man ist aufgeregt. Ja, und am Moment dann, da war halt auch sehr schön gewesen, dass man sich sieht eigentlich auch. Und für die Eva war es wahrscheinlich genauso.
Nein, noch schlimmer.
Wenn ich wollte gerade sagen, noch schlimmer. Von der ganzen Emotionalität her und so weiter.
Und also ich hatte die Tränen ja im Auto schon in den Augen. Hm. Ich habe mir dann unten überlegt, steigst du jetzt überhaupt auf oder bleibst du sitzen?
Ja, wie gesagt, auch fürs ganze Team, was da oben war, die hatten auch alle Gänsehaut gehabt und die Mädchen, die da waren, die haben auch Taschentücher in der Hand gehabt. Und also, es war schon sehr, sehr emotional, die ganze Sache.
Und ich finde, das Schönste an dieser Geschichte ist ja, dass 2 Wege verlaufen ja nebeneinander. Jeder lebt sein Leben und plötzlich kreuzen sich diese beiden Wege. Und ihr versteht euch ja so gut. Das ist ja, also, da wird sich ja fast schon so ein bisschen geneckt. Also ist ja eine Freundschaft entstanden, oder?
Genau, ja.
Ihr seid doch in Kontakt über WhatsApp und
genau, ja. Und wir rufen uns regelmäßig eigentlich an, ne? Und dann sprechen wir mal über dies und das. Dann kann es auch schon mal eine Stunde dauern.
Das ist einfach so ein Gefühl, als würde man sich schon ewig kennen. Das ist nicht wie wenn man einen Fremden trifft. Das war in Berlin dann auch eine Situation, wo man gedacht hat, man hat sich einfach lange nicht gesehen. Und jetzt endlich hat man dann die Möglichkeit, sich mal wiederzusehen. Aber man kennt sich schon seit Ewigkeiten, weil auch einfach so viele Dinge auch gleich sind zwischen uns.
Welche Dinge sind das zum Beispiel?
Ja, wir haben beide den gleichen Knall.
Ja.
Damit fängt es schon mal an.
Ja, wir essen gerne Spaghetti Bolognese zum Beispiel.
Das auch, ja. Und wir hören auch gerne die gleiche Musik.
Ja.
Aber es ist einfach, wir haben einfach beide den gleichen Knall. Ist einfach so.
Und welche Bands sind das oder welche Musik ist das?
Von Celine Dion.
Zumal wir auch noch das gleiche Lieblingslied haben.
Genau, ja.
Ohne es vorher gewusst zu haben.
Kam zum Beispiel heute früh im Radio, wo ich hierher gefahren bin.
Also das ist...
Dann weißt du auch, warum es im Radio kam.
Ja, das war ein Zeichen gewesen.
Welches Lied ist es denn?
I'm Alive.
Von?
Celine Dion.
Entschuldigung, ich werde mich sofort einhören.
Ja.
Ja, und bitte auch in den Text, was ja auch noch passenderweise ist.
Ja.
Es wird ja noch ein Artikel entstehen aus diesem Gespräch. Ich werde den Song hören, wenn ich den Artikel schreibe. Und werde mich in den Text einlesen, versprochen. Ich finde es irgendwie, also ist euch das, Ist euch das vielleicht nicht, also es ist ja so wunderschön, dass man sagt, das ist ja fast schon zu, das kann man ja fast gar nicht glauben, dass ihr euch jetzt auch noch so wunderbar versteht. Das ist ja wie in so einem Drehbuch.
Ja, das ist
wie bei Zwillingen.
Ja.
Das ist einfach wie bei Zwillingen.
Ist es dann auch so, dass man durch die Stammzellen dann einfach irgendwie auch eine Bindung hat?
Wir sind rein genetisch eineiige Zwillinge. Ich habe exakt seine DNA jetzt. Meine DNA wurde komplett zerstört durch die Chemotherapie und ich habe durch seine Stammzellen seine DNA bekommen. Das heißt, es ist, als hätte seine Mutter eineiige Zwillinge auf die Welt gebracht. Wir sehen nur ein bisschen unterschiedlich aus und sind Junge und Mädchen. Witzigerweise, Junge und Mädchen gibt es ja gar nicht in eineiig. Aber wir sind exakt eineiige Zwillinge.
Das heißt, ihr beide habt einen Zwilling in euren 40ern dazu bekommen.
Kann man so sagen. Das ist so, als würde man bei der Geburt getrennt und man hat sich jetzt nach 40 Jahren mal wieder getroffen. Das ist wie so eine Geschichte im Fernsehen. Ich suche meine Schwester. 40 Jahre lang nicht gesehen und dann findet man sie wieder. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
Wie wird der Kontakt bei euch weitergehen? Werdet ihr euch immer wieder mal treffen? Kennen sich die beiden Familien?
Die Familien kennen sich noch nicht, aber es sind auch knapp 650 Kilometer Entfernung zum Fahren. Man ist schon bestrebt, dass man sich das schon noch einmal sieht. Also ich möchte es auf alle Fälle noch mal treffen. Weil
die Kinder wollen ihn ja auch unbedingt kennenlernen.
Kinder und die Eltern. Und ja, wenn es klappt.
Meine Eltern möchten natürlich auch unbedingt mal ihm, dem Lebensretter ihres Kindes, ihre Dankbarkeit ausdrücken. Ist auch ganz klar.
Das ist einfach auch irgendwie verrückt zu sehen, was einfach so eine Registrierung. Einfach mal anderen Leuten helfen. Es tut nicht weh. Man geht dahin, lässt sich registrieren. Und was dann daraus entsteht,
das steht woanders geschrieben.
Aber was entstehen kann, das zeigt eure Geschichte.
Genau, ja.
Und man kann mit so wenig Aufwand tatsächlich einem Menschen das Leben retten. Ich muss kein Organ spenden. Ich muss nur ein bisschen Blut abgeben.
Wann werdet ihr euch das nächste Mal wieder sehen?
Wenn der Herr Grußer endlich mal Zeit hat.
Na, du hast ja gesagt, dass du irgendwann mal nach Regensburg kommst zur Untersuchung dieses Jahr.
Das weiß ich aber noch nicht.
Das weißt du noch nicht genau.
Deswegen können wir das da nicht von abhängig machen.
Ja. Und dann, ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich dieses Jahr auch mal nach oben fahren.
Also ich würde einfach mal sagen, der André nimmt sich jetzt mal den Sommer vor und dann kommt er mal hoch.
Das muss bei mir immer spontan enden.
Ja, dann mach das gerne spontan, weil wir sind ja da. Ich darf ja sowieso nicht großartig irgendwas machen.
Ja, genau. Also bist du immer zu Hause.
Eben.
Kann ich jederzeit klingeln.
Und ich bin, die Kinder sind auch spontan, die freuen sich auch spontan riesig, wenn du kommst.
Ja, genau.
Mittlerweile ist es ja so, dass meine Kinder ja fast täglich sagen, Mama, kann ich den André mal anrufen? Das kann dann auch mal morgens um 7 sein.
Ja, wie letzte Woche.
Da klingelt das Telefon.
War, weil es mir so schlecht ging und meine Tochter der Meinung war, Mama stirbt, ich muss jetzt ganz schnell den André anrufen, damit der André der Mama hilft.
Ist dann auch für dich, André, schon eine heftige Situation auch, kann ich mir vorstellen.
Ja. Also das ist ja... Also wenn die Kinder schon, ich denke mal, bei den Kindern ist immer noch die Angst drin.
Die ist drin, ja, ganz schlimm auch.
Und es ist, ich finde auch, für die Kinder jetzt schwer, das alles zu verkraften. Was passiert ist, wie lange sie die Mama nicht gesehen haben, also schon gesehen, aber sie war ja dann auch auf Isolationsstation, wo man nicht reingehen kann und so weiter und so fort. Also ich denke mal, die Kinder haben das auch ganz schön mitgenommen und jetzt ist natürlich, sie haben ja natürlich Angst, gell, wenn die Mutti sich jetzt in Schnupfen holt oder dann nur auf, wie jetzt letzte Woche die Infektion hatte, die wirklich schmerzhaft war. Die haben natürlich dann nur Angst, dass dann auch mal ein Schritt zurückgehen kann. Und das finde ich, das muss man alles verkraften miteinander.
Ich habe ja auch mit den Kindern darüber sprechen müssen, vor der Transplantation, dass es sein kann, dass ich es nicht schaffe. Ich hab immer ganz transparent mit ihnen darüber gesprochen, dass es mir sehr schlecht geht, dass ich sehr krank bin und dass ich jetzt ins Krankenhaus muss und jemand mir Blut gibt, damit ich wieder gesund werden kann und dass ich ganz viel Chemo bekommen werde, dass mir die Haare ausfallen werden. Das war ja auch so eine ganz, ganz schlimme Sache für mich. Und das mussten die auch alles verarbeiten, auch hinterher, als ich hier saß und hatte keine Haare mehr. Und das sitzt einfach immer noch so immens tief, dass bei jeder Situation, wo es mir richtig, richtig schlecht geht, die Kinder einfach Angst haben, Mama stirbt jetzt.
Kannst du da oder konntest du da helfen, André, in diesem Telefonat? Konntest du ein bisschen beruhigen?
Ja, wir haben kurz geredet und haben dann gesagt, ja, jetzt fährt sie erst mal ins Krankenhaus und jetzt warten wir mal und jetzt schauen wir mal, wie es was rauskommt und so. Also man versucht dann ein paar ruhige Worte zu finden, aber die meiste Arbeit liegt eigentlich bei der Eva und bei den Eltern, da die richtigen Worte zu finden und die Beruhigung dann auch für die Kinder. Das ist schwierig einzuschätzen von hier aus.
Ja, genau.
Man ist zwar, ich will nicht, man sagt, man ist zwar da, aber in dem Sinne auch nicht da. Die können mich jederzeit anrufen, die Kinder, das wissen sie auch, die Eva auch. Und ja.
Ist euch noch was ganz wichtig zu dieser Geschichte, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Ja, abschließende Worte. Dass man sich registrieren lassen kann und wenn man eigentlich auch muss. Es muss ja nicht immer so ausgehen wie bei uns. Aber es ist wichtig, dass man sich registrieren lässt. Und umso mehr da in dieser
Datenbank
ja. drin sind, umso mehr kann man Menschen helfen. Und es ist keine große Sache, das zu machen, weil es liegt ja bei so wenigen Prozentsatz, dass man überhaupt gefunden wird oder passend wird. Also auch wenn man jetzt sich registrieren lässt, muss man ja nicht unbedingt gleich Spender werden, sondern es ist so wenig an Prozentzahlen, dass man überhaupt den Treffer bekommt. Deswegen ist das eigentlich keine große Sache, sich registrieren lassen und selbst die Spende ist auch keine große Sache. Es tut nicht weh. Also
ganz im Gegensatz zu dem, was der Empfänger mitmachen muss, ist das wirklich ein ganz, ganz geringer Aufwand. Und man kann damit einem Menschen das Leben retten.
Wie man an deinem Beispiel sieht. Ich habe noch eine Frage, weil wir damit eingestiegen sind. Die geht an dich, Eva. Bist du zufrieden mit André, mit seinem Dialekt in dieser Podcast-Folge? War es zu viel sächsisch?
Naja, also zwischendurch ist er wieder so richtig ins Sächsisch gefallen.
Ja, ich bin zweisprachig mit aufgewachsen.
André? Ja,
ich, genau. Also,
na, sächsisch und bayerisch.
Sächsisch und sächsisch,
oberpfälzisch.
Man ist sich nicht sicher, was. Viele sind sich nicht sicher, was schlimmer ist.
Ja.
Natürlich, sächsisch ist ja klar. Wir sind ja hier in der Oberpfalz. Ja. Aber, ich konnte euch beide sehr gut verstehen. Und vor allem auch, ja, ich glaube, jeder, der auch diese Podcast-Folge hören wird, wird die Botschaft verstehen, die ihr beide vermittelt, dass es ja Hoffnung gibt, immer Hoffnung gibt. Man muss schon irgendwie was da auch dafür machen. Man muss sich registrieren lassen. Genau. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Aber es gibt immer Hoffnung. Und die Dinge können sich wieder ins Positive entwickeln. Es kann wieder alles gut werden. Und ja, ihr beide habt jetzt einen neuen wichtigen Menschen in eurem Leben jeweils dazu gewonnen.
So ist es ja.
Ich danke euch für dieses tolle und offene Gespräch. Ich weiß schon, warum ich nervös war am Anfang. Wow. Aber es war also wirklich wow. Tolles Gespräch. Und ich wünsche natürlich vor allem dir, Eva, dass das gesundheitlich alles so weiter besser wird und ja, dass du sowas nie wieder durchmachen musst.
Danke.
Tschüssi, Eva. Wir
Danke,
hören uns,
ja.
gell? Tschüss.
Ja, tschüss.